NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg am Mikrofon. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Jan-Philipp Senker. In diesen Tagen wird Ihr neues Buch ausgeliefert, Akikos stilles Glück. Herzlich willkommen. Sind Sie aufgeregt mit dem neuen Buch?
Ja, ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Jan-Philipp Senker hat seine Karriere begonnen als Journalist. Er war Auslandskorrespondent für die Zeitschrift Stern und hat viel asiatische Länder bereist. Also er war in Hongkong, in Burma, in China und in Japan unterwegs und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben, die in diesen Ländern spielen. Und auch das Neue spielt wieder in einem asiatischen Land. Es gibt eine Hauptfigur, eine Japanerin, die Ende 20 ist und von deren Schicksal Sie erzählen, Jan-Philipp Senker. Fanden Sie sich manchmal mutig während des Schreibens, sich in die Ich-Perspektive einer jungen Japanerin hineinzuversetzen?
Auf jeden Fall. Also ich bin oft in Japan gewesen, zum ersten Mal 1995 und bin wirklich fasziniert, also eine lange Geschichte mit dem Land, bin fasziniert von der Kultur, von dem anderen, also Japan ist wirklich anders. Und als ich dann die Idee zu dieser Geschichte bekam und ich irgendwann merkte, ich möchte das tatsächlich aus ihrer Perspektive erzählen, aus Akikos Perspektive, dass sie 29 sein sollte, Japanerin, und ich bin ganz offensichtlich kein Japaner, keine Japanerin und auch nicht mehr 29. Also als
1960 ja, in Hamburg geboren
ganz
das
genau,
darf ich
also
verraten.
64 und ein Mann und deutsch. Da dachte ich schon, wow, das ist wirklich eine Herausforderung und ich habe da lange mit mir gerungen, ob ich mir das zutraue und habe dann zum Glück eine Frau, die mich da sehr unterstützt hat und gesagt hat, das schaffst du, das kannst du. Ich habe ja schon mal eine Trilogie geschrieben, die in Burma gespielt hat, eine Trilogie in China. Also ich bin vertraut mit diesen anderen Kulturen, mich mit ihnen vertraut zu machen, aber doch auch tatsächlich aus der Sicht einer jungen Japanerin. Aber ich habe es gewagt. Ja.
War das ein Schreibprojekt, das Sie ein bisschen schieben mussten durch die Pandemie, durch Corona, weil Sie dann nicht mehr nach Japan fahren konnten, um noch einmal zu recherchieren für die Geschichte?
Ja, ich habe in, glaube 2019 einen kleinen Notiz oder einen kleinen Artikel in der New York Times gelesen über Japanerinnen, die sich selber heiraten. Sogenannte Solo-Weddings, Solo-Hochzeiten. Und da dachte ich, das ist interessant. Also wer macht sowas? Das ist ja von unserer Idee der Hochzeit, das konterkariert das ja, weil das ist die Verbindung von zwei Menschen. Wie kann man sich selber heiraten? Und da würde ich gerne mehr drüber wissen. Da habe ich recherchiert und merkte, das ist wirklich spannend und wollte dann hinfahren, um die Recherchen zu vertiefen. Und dann kam Corona. Ich habe ein anderes Buch geschrieben, Die Rebellin und der Dieb. Und sobald es dann wirklich möglich war, nach Japan zu reisen, immer noch unter großen Restriktionen, habe ich mich dann, ich glaube, 2022 aufgemacht und bin hingefahren zum ersten Mal. Für 3 Wochen zum ersten Mal für dieses Buch. Weil ich erstmal sehen wollte, kann ich das? Und dann war ich wirklich 3 Wochen im Land unterwegs, habe Dutzende von Menschen interviewt und danach habe ich entschieden, ich glaube, ich traue es mir zu, ich versuch's.
Hatte Japan sich eigentlich verändert seit Ihrem vorherigen Besuch?
Das ist das Faszinierende auch an dem, viele Dinge, die so faszinierend sind. Japan hat ein unglaubliches Beharrungsvermögen. Also 95 und jetzt, das sind ja fast 30 Jahre. Und in ganz vielen Dingen habe ich das Gefühl, es hat sich eigentlich kaum verändert.
Als das Buch fertig war und dann in die Welt geschickt werden sollte, haben Sie dann noch so eine Prüfungseinheit dazwischen gezogen?
Das musste ich. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich war dann 3-mal, also fast 9 Wochen in Japan, nur um Akikos stilles Glück zu recherchieren. Und habe am Ende, glaube ich, über 100 Gespräche geführt. Zum einen mit Psychologen, mit Sozialarbeitern, mit Sozialpädagogen. Aber auch einfach ganz viel mit jungen Japanerinnen und Japanern und mich da einzufühlen und die Themen zu vertiefen, um die es gehen soll. Und dann habe ich dann aber irgendwann gemerkt, ich brauche auch jemanden an meiner Seite, habe dann eine Japanerin, die ich seit 1995 kenne, gefragt, die sehr, sehr gut Englisch spricht, ob sie mir helfen könnte, die bereitet jetzt die Reisen vor, die arbeitet im Prinzip für mich, das ist wie eine Assistentin. Und der habe ich dann das Manuskript geschickt, die hat es dann übersetzen lassen auf Englisch und hat es gelesen und dann kam das zurück mit wirklich vielen Anmerkungen. Immer wieder diese kleinen Dinge, wo ich falsch gelegen habe und die ich gar nicht wissen kann. Also Akiko schreibt, ich war eine halbe Stunde zu früh. Da schreibt dann Sayaka zurück, das würde eine Japanerin nicht so schreiben. Ich meine, warum denn nicht? Weil eine halbe Stunde ist man in Japan nicht zu früh. Das ist sozusagen im Rahmen. Wenn man eine Stunde zu früh ist, würde man sagen, zu früh. Das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber sie ist wichtig. Und dann habe ich es tatsächlich, als es fertig war, 5 Japanerinnen geschickt in Berlin, die auch Deutsch lesen, aber auch in Japan, weil ich einfach hören wollte, was sagen die? Was habe ich mich da völlig vergaloppiert? Ist das? Und da war ich schon, da muss ich sagen, da war ich aufgeregter, als ich es zu meinem Verleger geschickt habe. Was sagen die Japanerinnen? Und zum Glück, muss ich sagen, toi, 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 waren alle 5 begeistert. Sie haben wirklich das Gefühl gehabt, Akiko ist wie eine Freundin für sie und sie haben sich nach Tokio versetzt gefühlt und so weiter.
Ich als Rezensentin dieses Buches kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob der japanische Hintergrund stimmig ist und richtig. Was mich fasziniert hat, war, dass es so ein Gefühl beschreibt, das ubiquitär ist, dass wir überall auf der Welt global wahrscheinlich gleich empfinden. Das ist Einsamkeit. Es geht um Einsamkeit, um Sehnsucht nach Liebe.
Absolut. Ich glaube, das ist in allen meinen Büchern so, dass ich universelle Themen beschreibe, die Sehnsucht nach Liebe, Einsamkeit, der Wunsch nach Selbstverwirklichung oder die Frage, wer bin ich eigentlich? Das spielt in allen meinen Büchern eine zentrale Rolle. Und ich glaube, deshalb, die werden ja auch in 40 Sprachen übersetzt und werden weltweit viel gelesen. Ja, nicht, weil sich Leute plötzlich so für Burma interessieren, sondern weil auch Menschen in Israel oder in Norwegen merken, es geht auch um sie. Und das ist hier genau der Fall. Akiko ist unendlich einsam, ihr Freund Kento ist einsam und das hat dann sozusagen die kulturellen Vorzeichen. Die sind dann immer anders, aber die Themen, die in meinen Büchern darunter liegen, das sind universelle Themen.
Über den Hintergrund von Akiko, warum sie vielleicht so geworden ist, wie sie ist, warum sie ein Solo-Wedding plant, können wir bestimmt noch ein bisschen sprechen. Sie haben sich eine Musik ausgesucht, die ich auch immer als Musik für einsame Momente, für sowas Grenzenloses in einem empfunden habe, jedes Mal, wenn ich sie gehört habe. Sie haben sich ausgesucht die Morgenstimmung von Peer Gynt, und zwar in diesem Fall mit dem Philharmonischen Orchester Oslo unter der Leitung von Maris Jansons.
Thank you.
die Morgenstimmung aus der Peer-Gynt-Suite von Edvard Grieg mit dem Philharmonischen Orchester Oslo unter der Leitung von Maris Jansons. Gewünscht hat sich das Jan-Philipp Sendker. Und wir hatten ja gesprochen über Einsamkeit und die Einsamkeit des Schreibenden. Die ist ja nun für Sie vorbei. Jetzt geht's mit dem Buch auf Lesereisen in die Buchhandlungen, in die Kulturvereine, Bibliotheken. Sie sind heute Abend in Buxtehude, der Buchhandlung Stackmann. Und Sonntag und Montag in Oldenburg im Theaterlaboratorium und am 11., also Mittwochabend, dann in Heide in der Buchhandlung Beusen.
Ja, ganz genau.
Das sind schöne, große Buchhandlungen, die Sie einladen. Und Sie sind wirklich, ich weiß das, weil ich die Buchhandlungen alle kenne, in denen Sie da zu Besuch sind. Sie sind ein Liebling der Buchhändlerinnen und Buchhändler. Und faszinierend an der Geschichte Ihrer Bücher ist ja, dass die beim Publikum so unglaublich gut ankommen und geliebt werden. Und ganz wenig werden sie besprochen. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ach, nicht wirklich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für Rezensenten natürlich schwierig ist. Sie können sagen, ob sie das Buch gut finden, ob es gut geschrieben ist, wie auch immer. Aber in meinen Büchern spielt eben der kulturelle Hintergrund immer eine ganz große Rolle. Ich habe eine Trilogie über Burma geschrieben. Ich war 30 Mal in Burma. Ich war wahrscheinlich 50 Mal in China und war jetzt bald 2 Dutzend Mal in Japan. Das heißt, ich versuche mich da wirklich auszukennen und gründlich zu recherchieren. Aber ob der kulturelle Hintergrund auch wirklich stimmig ist, das kann natürlich ein Rezensent gar nicht beurteilen. Das heißt, er lobt dann vielleicht ein Buch und dann kommt ein Japaner oder ein Chinese und sagen, der ist doch Karl May, der hat doch gar keine Ahnung, wovon er spricht oder schreibt. Und
naja,
dann,
an der Stelle könnte man immer sagen, dass sie in Burma
richtig,
beliebt sind.
Dass und ich das stimmt.
Meine Bücher sind auch lieben ihre Bücher richtig. Ebenso wie wir.
Das stimmt, da haben Sie recht.
Und ich glaube, das erste Buch Herzen hören, das spielt auch in Burma. Burma muss das Land gewesen sein, wo Ihre besondere Affinität zu den asiatischen Ländern gewachsen ist. Das hat Sie sehr stark berührt, diese erste Reise nach Burma.
Ja, das auf jeden Fall. Das war auch 1995, war ein wichtiges Jahr in meinem Leben. Da war ich zum ersten Mal in Burma und auch da, das hat mich kolossal überwältigt und ganz tief berührt und habe dann eben meinen ersten Roman, Das Herzenhören, dort spielen lassen. Da ist eine Trilogie draus geworden, die, wie gesagt, sogar ins Burmesisch übersetzt worden ist. Und da bin ich auch auf Lesereisen gewesen, ganz toll in kleinen Buchhandlungen und so und Cafés. Und ich weiß noch, wie mal ein Burmese zu mir kam, der die alle drei gelesen hatte auf Burmesisch und ein bisschen Englisch sprach und sagt, er liebt meine Bücher aus 3 Gründen. Sie bringen ihn zum Weinen, sie trösten ihn und er lernt so viel über sein Land aus ihnen. Und da dachte ich, das ist nun wirklich mal ein Kompliment.
Wir waren ja in Ihrer Anfangszeit durchaus Kollegen. Sie waren Journalist, wie ich Journalistin bin, auch zum Teil beim Norddeutschen Rundfunk. Ja. Und ich habe damals sehr bewundert, dass jemand eine Festanstellung beim Stern aufgibt, um freier Schriftsteller zu werden. Für dieses Buch Herzen hören hatten Sie in Amerika einen ganz kleinen Verlag gefunden und erst durch Leserempfehlungen, das gibt es manchmal in diesem seltsamen Buchgeschäft, das man in seinen Wundern und Rätseln nie wirklich bis zu Ende lernt. Dadurch ist das erfolgreich geworden. Und dann haben Sie angefangen, an sich selbst zu glauben. Oder wie geht die Geschichte weiter?
Naja, ein gewisser Glaube an sich selber muss da, sonst setzt man sich nicht hin und schreibt 2 Jahre lang an etwas. Aber es ist natürlich immer eine große Hoffnung. Und das war mein Kindertraum. Also mein Kindheitstraum war, Schriftsteller zu werden. Ich bin dann Journalist geworden, weil ich ja erstmal leben musste und was erleben musste, um darüber zu schreiben. Und habe dann tatsächlich, obwohl ich wirklich einen tollen Job hatte als Korrespondent des Sterns, in New York gelebt, in Hongkong gelebt, wusste ich immer, dass das ein Umweg ist. Ich wusste immer, irgendwann willst du es versuchen. Und habe dann tatsächlich mir 3 Jahre unbezahlten Urlaub genommen mit Ende 30, um dieses Herzenhören zu schreiben. Und das war am Anfang überhaupt kein Erfolg. Das fing ganz langsam an und ist wirklich nur durch, auch nicht Rezensionen oder Medien, sondern nur durch Kundinnen, Leserinnen und Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die das empfohlen haben. Und so hat sich das entwickelt. Ich habe dann selber den Verlag in Amerika gefunden, weil ich unbedingt wollte, dass es in Amerika erscheint. Ich habe den Übersetzer gefunden. Ich habe die Übersetzung selber bezahlt. Also ich habe da wirklich viel gemacht. Und da war es ein kleiner Verlag und die Verlegerin, die fand das Buch dann toll und sagte, du, ich bin klein, wir verkaufen normalerweise 1000 Exemplare. Vielleicht bei dir, das hat ja doch einen größeren Appeal, vielleicht schaffen wir 3000 oder sogar 5. Mittlerweile hat sie 500.000 davon verkauft in Amerika. Und dann gucken doch andere Länder dahin und tatsächlich seitdem ist es ja in 40 Sprachen übersetzt, Bücher und mittlerweile eben auch in Deutschland doch sehr viel gelesen.
Es ist ja nun ein neues Buch von Ihnen auf dem Markt, Akikos stilles Glück. Aber wenn jemand fragt, Senka, wer war das nochmal? Dann kann man immer sagen, das ist der mit Herzen hören. Das wissen dann sehr, sehr viele im Buchhandel, aber eben auch Leserinnen und Leser. Akikos stilles Glück, Sie sind eben eingestiegen damit, dass die Hauptfigur so ein Solo-Wedding plant. Das habe ich bei der Lektüre ehrlich gesagt immer so als Spleen mehr so zur Kenntnis genommen. Die tiefe Geschichte darin fand ich wirklich die, als sich herausstellt nach dem Tod ihrer Mutter, dass die Mutter alleinerziehend war und es tatsächlich geschafft hat, einen Vater für das Kind zu mieten. Sie hat jemanden gefunden, der das für Geld tut, sich zweimal im Monat 2 Stunden mit dem Kind treffen. Das wurde abgerechnet. Der hat auch kleine Geschenke gekauft, dieser Mann. Und auch die wurden sorgfältig abgerechnet, diese Geschäfte. Und er hat Geld dafür bekommen, 2 Stunden mit dem Kind zu verbringen und ihm vorzuspielen, er sei der Vater, der geschiedene Vater. Das fand ich eine so ungeheuerliche Geschichte, dass mich das wirklich umgehauen hat. Gibt es solche gemieteten Väter in Japan?
Ja, absolut. Das ist für uns natürlich so befremdlich wie eine Solo-Wedding. Wie kann man einen Vater mieten? Aber ich versuche das immer natürlich in dem kulturellen Kontext zu sehen. Das ist ja das, was mich interessiert. Wenn ich in andere Länder fahre, fahre ich da ja nicht hin, um etwas gut oder schlecht zu finden, sondern ich fahre dahin, um etwas zu lernen und etwas zu verstehen, Fragen zu stellen und zuzuhören.
Ich hoffe, das hat jetzt nicht so geklungen, als ob ich das verurteile. Ich habe es einfach nur bizarr gefunden. Ich wollte kein Urteil darüber fällen.
Es ist bizarr. Und ich war am Anfang, fand ich es wirklich, also war ich nahe dran, das geht doch eigentlich gar nicht. Und habe da sehr ambivalente Gefühle. Ich habe dann tatsächlich auch Mietväter gesprochen. Und es ist natürlich kein Massenphänomen, aber es gibt, wenn Sie das recherchieren, Agenturen in Japan. Und da wird das gemacht. Nicht nur Väter, Sie können auch, wenn Sie das brauchen, Großvater mieten. Sie können Pseudo-Arbeitskollegen oder Freunde mieten. Also das hat sehr viel mit der japanischen Kultur zu tun, dass man eine Fassade aufrecht erhalten möchte. Und hier fing das an, der hat mir das erzählt, vor vielen, vielen Jahren hatte er eine Freundin und die hatte ein uneheliches Kind und wollte das Kind einschulen, in den Kindergarten bringen und die kriegte noch nicht mal einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, weil sie eine alleinerziehende Mutter war. Das ist in Japan bis heute ein großer Makel. Da leiden auch die Kinder drunter, da werden sie in der Schule gemobbt, da werden sie ausgegrenzt. Und die wollte das Kind nun in einen Kindergarten, hat ihn gefragt, sag mal, könntest du nicht zu dem Gespräch im Kindergarten mitkommen und so tun, als seist du der Papa? Das hat er dann gemacht und die Freundin hat einen Platz, das Kind hat einen Platz bekommen. Das hat sich rumgesprochen, dann hat eine andere Freundin von ihr gesagt, sag mal, mein Kind kommt in die Schule und das ist auch ohne Vater, könntest du nicht mitkommen bei der Einschulung? Und so ging das los und das hat er ein paar Mal gemacht und gemerkt, hier gibt es einen Bedarf und den versuche ich zu erfüllen und hat dann eine Agentur gegründet und hat mir erzählt, der macht das seit 20 Jahren, der hat über 300 Kinder gehabt. Zu dem Zeitpunkt, als wir sprachen, wir haben uns, glaube ich, 3-mal getroffen, hat er zeitgleich 30 Kinder, die alle glaubten, er sei der Vater. Das geht dann manchmal für Jahre, das geht manchmal, also bei Akiko ist es eben für 6 Jahre gewesen, hat die Mutter das so gemacht.
Und dann hat er sich so rausgeschlichen.
Genau, und dann wird rausgeschlichen, bei Akiko war es so, dass er gesagt, er hat neu geheiratet und ist nach Singapur versetzt worden und dann ist der Kontakt langsam eingeschlafen. Es ist auch manchmal so, hat mir der Mietvater erzählt, mit dem ich gesprochen habe, dass es den Kindern irgendwann gesagt wird, was natürlich ein großer Schock ist für die. Aber es gibt Fälle, sagt er, hat welche, die sind mittlerweile erwachsen, die sieht er immer noch. Da spielt er mittlerweile bei den Schwiegereltern den Schwiegervater vor.
Ich war ein bisschen vorbereitet auf ein solches Szenario durch einen Roman von Milena Michiko-Flascher, eine österreichische Autorin mit einer japanischen Mutter, die einen Roman geschrieben hat, der hieß Herr Kato spielt Familie. Ein Pensionär sitzt auf einer Parkbank und wird angesprochen und der soll den Schwiegervater spielen bei einer Familienfeier, wo man das als Schmach, als Makel empfinden würde, wenn da nicht ein Schwiegervater irgendwann aufsteht und eine kleine Rede hält.
Ja, das also der Mietvater, als wir uns trafen einmal, da kam er gerade von einer Hochzeit. Da hatte er den Freund einer Eingeladenen gespielt, weil die war 35 und hatte keinen Freund. Und immer wurde sie gefragt, warum bist du noch nicht? Und die Leute haben sich Sorgen gemacht. Und das ist jetzt wieder dieser japanische Twist. Er hat gesagt, die wollte einfach, die hat das nicht gemacht, weil sie sich geschämt hat, sondern sie wollte einfach, dass die Menschen sich keine Sorgen mehr um sie machen müssen. Also sie wollte das sozusagen
nicht,
für die anderen
nicht angesprochen werden. Nee. Hast du denn jetzt jemanden?
Nein, es ging nicht um sie. Sondern es ging um die anderen. Sie wollte den anderen keine Sorgen bereiten. Sie wollte nicht, dass die anderen sich um sie Gedanken machen müssen. Es ging nicht, dass sie es genervt hat, sondern es ging um die anderen. Und das ist sehr japanisch. Der andere wird dort, der hat Priorität. Ganz, und das erleben sie ganz oft im Alltag und so weiter. Es geht erstmal um den anderen.
Also man taucht schon ein in eine fremde Welt. Sie haben eben erzählt, während wir die Musik gehört haben, dass Sie Klavier lernen, jetzt mit 63 angefangen.
Ja.
Und haben Sie sich auch schon an Chopin gewagt?
Nein, das habe ich nicht. Ich spiele im Moment eine Adaption von Morgenstimmung, deshalb habe ich das ausgewählt. Chopin ist in Japan sehr beliebt. Und es gibt in Tokio so öffentliche Klaviere, ich glaube 4000 davon, die stehen an öffentlichen Plätzen, in U-Bahnen, in Eingängen und so weiter.
Habe ich hier in Hannover im Hauptbahnhof auch schon gesehen.
Auch schon mal. Ja. Ja, da ist das ganz weit verbreitet und ich liebe die, weil ich mich da hinsetze. Manchmal habe ich schon selber ein bisschen gespielt, aber vor allen Dingen kommen da so fängt ja auch mein Buch an, Menschen, von denen man nie glauben würde, dass sie Klavier spielen können. Die setzen sich hin, stellen ihre Einkaufstüten ab und spielen in einer Art, wo ich denke, wo ist der Konzertsaal?
Kriegen auch Beifall dann.
Das ist auch wiederum, ich habe dann eine Szene gehabt, da haben wirklich viele zugehört und es war vorbei und ich war der Einzige, der geklatscht hat. Und die Frau hat sich umgedreht und war so erschrocken darüber, dass sie jetzt Beifall bekommen hat. Also nein, so groß geklatscht wird da nicht.
Die Musikerin, die Sie ausgewählt haben, glaube ich, würde sich nicht erschrecken. Sie ist es gewöhnt, dass sie Applaus bekommt. Maria Joao Pires spielt aus den Nocturnen Opus 9, Nummer 2 in S-Dur. Von Frédéric Chopin.
Thank you.
Heute bei NDR Kultur à la Carte sprechen wir mit Jan-Philipp Senker viel auch über asiatische Kultur. Unser Leben wird von Kulturremen gesteuert. Die sind ja auch wichtig, um sich miteinander zu verständigen. Wann verletzt man sie? Wann ignoriert man sie absichtlich, manchmal versehentlich? Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Umgang mit anderen Menschen in asiatischen Ländern häufig passiert, dass man es unabsichtlich tut, dass man solche Kulturreme, solche Regeln des Miteinanders übersieht, überhört.
Ja, absolut. Das passiert mir natürlich in Japan, obwohl ich nun viel da bin, ständig, muss ich sagen. Zum Beispiel, wenn wir uns treffen und ich sage, wo möchtest du hingehen? Das mache ich jedes Mal, weil es ja für uns Deutsche einfach eine Höflichkeit ist. Wo wollen wir hingehen? Das ist, ich sehe dann immer schon, wie das Gesicht erstarrt und wie die Panik aufsteigt in meinem Gegenüber. Weil das für Japaner wirklich unhöflich ist, das überhaupt gefragt zu werden. Weil es heißt, man muss Verantwortung übernehmen, man muss sich entscheiden, man muss die Wahl treffen. Dann haben sie Angst, ob ich mich da auch wohlfühle, ob es die richtige Wahl ist. Und obwohl ich es weiß, mache ich es immer wieder, weil das ist so in uns drin. Wo wollen wir hingehen? Also wenn ich das möchte, müsste ich eigentlich sagen, wollen wir zu dem Sushi-Restaurant dort und dort gehen? Ja, gerne. Dann ist das korrekt. Und das wird wirklich als Unhöflichkeit empfunden.
Nun gibt es solche Unterschiede ja auch innerhalb Europas schon. Natürlich. Also in Italien gibt es andere Regeln als in Frankreich. Ja. In Frankreich, wo man zum Beispiel vieles Essen anfassen darf, darf man niemals einen Hühnerknochen in die Hand nehmen, wenn man nicht als vollkommen unerzogen gelten will. Oder mit den Engländern gibt es auch andere Regeln. Ist das innerhalb der asiatischen Staaten, gibt es da auch größere Unterschiede? Also wenn Sie Burma oder Hongkong
absolut
bereisen?
Nein.
Oder
da gibt es natürlich auch große Unterschiede. Was mir in Japan immer wieder auffällt, das scheint mir noch extremer zu sein als in anderen Ländern, dass es eben eine nonverbale Kultur ist. Dass die Menschen eigentlich nicht so viel reden, was natürlich für das Schreiben auch gar nicht leicht ist, Dialoge zu schreiben von Menschen, die das immer lieber im Wagen lassen. Also irgendwann sagte mir meine Sayaka-Assistentin, dass ich zu viel Nein, dann habe ich mal geguckt, übersucht, wie viele Neins ich in den Dialogen hatte. Ich habe dann 80% versucht rauszustreichen, weil das sagen Japaner nicht. Das ist zu konfrontativ, das ist zu direkt. Und es wird also umschrieben, auch im Dialog. Man würde nie sagen, wenn man zusammen isst mit Freunden, oh, darf ich mal probieren? Das wäre viel zu direkt. Also man würde dann sagen, oh, das sieht aber lecker aus. Und dann weiß der Japaner, Japanerin, der andere möchte gern probieren und bietet es dann an, aber nicht fragen. Und so ist es auch in Beziehungen. Also eine Japanerin, die mit einem Amerikaner verheiratet ist, die sagte, das gibt den meisten Streit. Der will immer reden. Der will immer wissen, wie sie sich fühlt. Und dann sagt sie, wenn ich sage, wie ich mich fühle, dann fängt für ihn die Diskussion an. Für sie hört sie dann auf, weil er das nicht gespürt hat. Und das, man muss es erspüren. Es gibt dieses Leben, man muss die Luft lesen können. Und das ist für einen Ausländer natürlich extrem schwierig.
Nun lernen wir hier auch ein japanisches Paar kennen. Es gibt ja nicht nur Akiko, die nach dem Tod der Mutter herausfindet, dass der Vater, den sie jahrelang getroffen hat, gemietet war, dass es den als Vater überhaupt nicht gab. Sie versucht, den ja ausfindig zu machen, der da die Rolle des Vaters für Geld gespielt hat und schafft das auch, was für den, glaube ich, sehr, sehr unangenehm ist, da so gestellt zu werden, mit Fragen bombardiert zu werden. Aber es gibt auch noch eine männliche Gegenfigur, das ist Kento. Wer ist das?
Ja, Kento ist mir, wie Akiko, sie sind mir beide wirklich sehr ans Herz gewachsen. Kento ist ein ehemaliger Schulkamerad von Akiko, die haben sich in der Junior High School 3 Jahre und die mochten sich sehr. Ich glaube, sie hatte wirklich, es war ihr Schwarm oder auch noch mehr, dann haben sie sich aus den Augen verloren und sie sieht ihn zufällig wieder auf nachts vor einem Supermarkt in Shimokitazawa in Tokio, wo sie lebt. Beim ersten Mal ist sie sich noch nicht so sicher, weil er sich sehr verändert hat, auch äußerlich. Und dann sieht sie ein paar Tage später wieder und das ist Kento. Und dann spricht sie ihn an, aber Kento ist alles andere als erfreut, er ist eher abweisend. Aber sie mochte ihn wirklich gern und sie merkt, er hat das Gefühl, irgendwas ist mit ihm. Und sie fangen sich langsam an zu treffen und er fängt langsam an aufzutauen. Und dann kriegt sie irgendwann mit, das ist Mitte Juni, treffen, lernen die sich wieder, sehen sie sich wieder und irgendwann sagt er ihr, dass sie der erste Mensch ist, mit dem er gesprochen hat. Und sie denkt, wie heute? Und da sagt er, nein, in diesem Jahr. Der hat das ganze Jahr über noch mit keinem gesprochen. Der ist nämlich eine Art Hikikomori. Das ist auch ein japanisches Phänomen erstmal. Wobei das, was da drunter liegt, glaube ich, ist wieder universell. Es sind Menschen, die haben sich vollkommen von der Gesellschaft zurückgezogen. Es gibt davon offiziell über 1,2 Millionen in Japan. Und ich mit meinen Vorurteilen habe am Anfang gedacht, das sind irgendwelche Gamer, junge Männer, die eigentlich lieber nur noch Nerds am Computer sitzen und so. Völlig falsch. Das zieht sich durch alle Altersgruppen. Es sind nicht nur Jungs oder Männer, es sind auch viele Frauen, ich glaube 35% Frauen. Und das sind Menschen, die zum Teil ein Jahr, aber auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre entweder bei der Familie in ihrem Zimmer leben und das Zimmer nicht verlassen. Nur verlassen, wenn die Familienmitglieder nicht im Haus sind. Oder die dann schon später Hikikomoris geworden sind, die ganz alleine leben, von der Familie dann irgendwie unterstützt werden und völlig isoliert sind, mit keinem Menschen reden. Also eine ganz große Einsamkeit, die dahinter liegt. Aber sie sind nicht depressiv, also nicht depressiver als der Durchschnitt der Bevölkerung und auch die Selbstmordrate ist nicht höher. Also es ist ein Rückzug, eine Art vielleicht auch Rebellion, weil die sich zurückziehen, sie können einfach den Erwartungen nicht mehr entsprechen. Das ist eigentlich das, was dahinter steht, dass die Erwartungen der Familie, der Gesellschaft, sie können nicht mehr und ziehen sich zurück. Und
Japan, haben Sie versucht herauszufinden, ob es das bei uns auch gibt und wenn ja, wie viele?
Nein, also ich glaube, dass bei uns diese Einsamkeit oder dieses Gefühl, den Erwartungen nicht zu entsprechen, das gibt's natürlich bei uns ganz genauso. Aber wir in unserer westlichen Kultur haben da, glaube ich, andere Möglichkeiten des Ausweichens, der Flucht oder einfach des anderen Lebens. Bei uns gibt's ja doch in unserer Gesellschaft viele alternative Lebensentwürfe, Lebensstile, die toleriert sind, die okay sind. Und Japan hat da doch einen ganz großen Mainstream. Und wenn man da nicht reinpasst, dann hat man in Japan ein Problem.
Wir haben eben über den Anfang Ihres Romans kurz gesprochen. Bitte lesen Sie doch den Einstieg mal in diesen neuen Roman Akikos Stilles Glück.
Ich erkannte die Komposition nach den ersten Tönen. Chopin, eine Nocturne, die 8. Am Klavier saß eine unscheinbare Frau im Alter meiner Mutter. Links und rechts von ihr standen 2 prall gefüllte Einkaufstüten. Sie spielte mit geschlossenen Augen und so gut, dass schnell die ersten Passanten stehen blieben. Das Stück war eigentlich viel zu ruhig für ein öffentliches Klavier in einer lauten Einkaufspassage, gleichwohl schlug sie immer mehr Zuhörer in ihren Bann. Schon bald war kein Schritt mehr zu hören, kein Husten, kein Flüstern. Die Frau nahm sich Zeit.
So fängt er an, der neue Roman von Jan-Philipp Zenka und Chopin, das Nocturne Opus 27 Nummer 2 des Dur von Frédéric Chopin hören wir jetzt.
Thank you.
Der Schriftsteller Jan-Philipp Senker hat ja eben erzählt, dass er angefangen hat, Klavier zu lernen. Und haben Sie sich dieses Stück schon mal zugetraut?
Nein, das würde ich mir nie zutrauen. Also ich bin ein wirklicher Anfänger noch. Es macht einen Riesenspaß, gerade auch, weil ich wieder was Neues lerne. Ich bin, glaube ich, einfach ein wirklich neugieriger Mensch. Klavier mochte ich immer schon und ich wollte als Schüler Klavier lernen. Und dann bin ich zu meiner Musiklehrerin gegangen und habe gefragt, ob sie mir eine Klavierlehrerin empfehlen könnte. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Jan-Philipp, an ihrer Stelle würde ich lieber Schreibmaschine lernen. Das hat mich für die nächsten 40 Jahre entmutigt. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt mal an. Und dann musste ich 63 werden und nun mache ich das und mache das wirklich großer Begeisterung.
Ich glaube, Lehrer können oft gar nicht abschätzen, was sie mit solchen Bemerkungen auslösen in einem Kind. Als ich zu meinem Lehrer gesagt habe, ich würde gerne zum Rundfunk gehen, hat er zu mir gesagt, das wird nicht klappen, dafür muss man singen können. Also auch ohne singen zu können, bin ich doch hier doch relativ gut gelandet. Aber das hat mir auch Angst gemacht, dass ich nicht singen kann. Klavier, also mit welcher Hoffnung haben Sie das begonnen?
Ach, einfach nur, dass es mir Spaß macht. Dass ich spiele, dass ich was lerne, soll ja auch für den Kopf gut sein, dass man immer was Neues lernt. Und ich hatte wirklich, ich konnte keine Noten lesen, gar nichts. Also ich habe mich erschließe mir da eine Welt, die mich unendlich fasziniert, muss ich sagen. Und ich habe es immer gerne gehört. Also ich gehe viel in Konzerte und ich liebe das Klavier, ist mein Lieblingsinstrument. Also ich bin von der Musik fasziniert. Und das jetzt selber diese Töne erzeugen zu dürfen, das ist wirklich, und mir macht es schon Spaß, Tonleitern zu spielen. Meine Klavierlehrerin sagt, dass sie könnte all ihre Schüler spielen Tonleitern, sie würde die Augen zumachen, sie würde mich daraus hören. Weil ich irgendwie dann doch, ich versuche mich immer auszudrücken. Also wie da in Musik und hier jetzt in Worten. Und deshalb war ich ganz froh, dass mein Kento, dass ich also auch das Klavier als Thema, das Klavierspielen als Thema in Akikos Stilles Glück unterbringen konnte.
Ja, Kento, womit beschäftigt er sich den ganzen Tag, wenn er sich so zurückzieht von der Welt? Was tut er?
Eine gute Frage, die ich natürlich auch immer gestellt habe. Also ich glaube, mich in Kento hineinzufühlen, war mindestens so schwierig wie in die 29-jährige Frau Akiko. Weil diese Welt, also die Verzweiflung oder dieses Verzweifeln an der Welt, auch Einsamkeit, diese Grundgefühle, die kenne ich natürlich. Aber sich so zurückzuziehen, so in sich zu kehren, auch diese Stärke, ich meine, das sind ja unfassbar starke Persönlichkeiten. Wer es aushält, 10 Jahre in freiwilliger Selbstisolation zu leben, das kann man ja nicht als schwache Persönlichkeit, da ist man ja stark. Und ich konnte natürlich nicht mit Hikikomoris reden, per Definition, weil sie ja mit niemandem reden. Aber ich habe, glaube ich, bald 2 Dutzend Gespräche geführt mit Menschen, die sich daraus entwickeln, also Schritt für Schritt, oder sogar das wirklich hinter sich gelassen haben und dann sehr eloquent darüber reden können. Aber auch wirklich mit Menschen, die so ab und zu mal rausgehen, oder wie mein Kento, der ja auch auf dem Weg raus ist, weil er eben nachts auf die Straße geht. Er geht nur nachts auf die Straße und da trifft er ja auch Akiko. Und mich da reinzufühlen in diese Welt, was haben die gemacht? Und die können es mir zum Teil gar nicht mehr sagen. Das muss wie so ein halber Traum gewesen sein, wie sie da vor sich hingelebt haben. Viele nehmen zu natürlich, weil japanische Zimmer sind nicht groß. Die leben dann Jahre auf 6, 8, 10 Quadratmetern, bewegen sich nicht. Jetzt durch das Internet ist natürlich ein Zugang ein bisschen nach draußen. Die haben mir dann beschrieben, wie die Eltern stellen dann Essen vor die Tür und dann gehen sie aus dem Haus, damit der dann auch mal auf Toilette kann oder sich waschen kann. Dann essen sie und stellen den leeren Teller wieder dahin. Und der eine hat mir wirklich erzählt, wie er dann eines Tages mal in den Spiegel im Bad geguckt hat und gesehen hat, wie er zugenommen hat. Und dann hat er gesagt, ich will das alles nicht mehr. Und hat früher Klavier gespielt und es gab in dem Haus noch ein Klavier. Dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat angefangen zu spielen. Und er sagt, das war der Schlüssel aus meiner Welt des Hikikomori-Tums. Er hat gespielt und fand das so schön, hat gespielt und da kam die Mutter nach Hause. Und das Irre war, der erzählt, die hat so getan, als wäre es das Normalste von der Welt. Die hat nicht geweint, die hat keine Fragen gestellt, die hat gar nichts. Sie hat einfach nur, ach, wie schön, spielst du Klavier. Und von dem Moment an konnte er sich langsam daraus schälen, wie aus einem Ei rauspellen. Und war als einer der Gesprächspartner, die ich jetzt immer treffe, wenn ich in Tokio bin. Und man möchte sie am liebsten eigentlich knuddeln, weil das sind natürlich hochsensible Menschen, die darunter leiden, die sich dafür schämen, die es allen recht machen möchten und es doch nicht können. Und das sind wirklich intensivste Gespräche, oft auch mit Tränen verbunden. Also ich glaube, ein Drittel der Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, mit denen ich rede, die fangen irgendwann an zu weinen, weil es ja um intensive Themen geht, um Träume, um Einsamkeit, Isolation, um Tod. Und da hören nicht so viele zu, es wird auch nicht so oft darüber geredet in Japan. Und nun haben sie die Möglichkeit. Und manchmal fühle ich mich schuldig, weil ich denke, jetzt komme ich, nach 3 Stunden gehe ich wieder und dann lasse ich sie allein. Und von fast allen kriegen wir anschließend Nachrichten, SMS oder eine E-Mail und bedanken sich für die Gespräche, dass sie endlich mal darüber reden konnten.
Ohne zu viel von dem Roman Akikos Stilles Glück zu verraten, könnte da die Beschädigung von Akiko irgendwie passend zu der von Kento, dass hier die Liebe hilft, aus der selbstgewählten Einsamkeit herauszufinden.
Wir wollen nicht zu viel verraten. Ich kann sagen, dass es eine Trilogie wird, dass es der erste Teil ist und dass es meine Hoffnung ist, dass die beiden über die Liebe, sie sind auf jeder auf seine ihre Art einsam, aber dass sie sich vielleicht durch die Liebe, ich hoffe, dass es funktioniert, aber ich habe auch Ikikomoris Ehemann gesprochen, die jetzt in einer Beziehung leben und die beschrieben haben, wie schwierig es ist, eine Beziehung zu führen als Ex-Hikikomori. Aber ich hoffe, dass Akiko und Kento vielleicht sich in die Richtung entwickeln.
Apropos Liebe, unglückliche Liebe, wir hören jetzt den Summchor aus der Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Eine Oper, die in Japan spielt, daraus haben Sie sich das gewünscht, den Summchor, Jan-Philipp Sendker. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Also ich liebe Puccini, mag viele seiner Opern. Und hier diese Musik, die haben wir oft, als meine Frau mit unseren Kindern schwanger war, haben wir sie oft vorgespielt in der Hoffnung, dass die Kinder das irgendwie hören und dass es sie beruhigt. Und ich bilde mir ein, als sie dann geboren wurden und unruhig waren, wenn wir die Musik angemacht haben, dass es eine beruhigende Wirkung auf sie gehabt hat.
Glaube ich auf jeden Fall, dass Kinder das schon hören und bestimmte Dinge daraus wahrnehmen. Und vielleicht nehmen sie auch nur wahr, dass man sich auf sie freut und deshalb bestimmte Schwingungen erzeugt. Mhm. Sie leben mit Ihrer Familie in Potsdam?
Ja.
Als geborener Hamburger?
Ja, weil ich eine starke, nach wie vor starke Affinität zu Hamburg habe. Ich habe, meine Mutter lebt da noch, meine Schwester lebt dort, gute Freunde leben dort. Und ich bin immer wirklich wahnsinnig gern in Hamburg. Alleine die Luft, wenn ich aus dem Zug steige oder so, es riecht in Hamburg anders. Ich mag die Stadt wirklich sehr.
Aber Potsdam ist auch eine spannende Stadt. Hatten Sie sich die bewusst ausgesucht oder hing das mit beruflichen Verpflichtungen vielleicht Ihrer Frau zusammen?
Meine Frau ist Berlinerin und als wir dann nach 12 Jahren Ausland, Amerika, Asien zurückkamen, wollte sie gern zurück nach Berlin und das war dann 2002 und da habe ich dann gedacht, Hamburg kenne ich ja gut, dann gehen wir mal nach Berlin. Ich bin nicht so ein Freund von Berlin, um ehrlich zu sein, und da war dann Potsdam eigentlich eine gute Alternative. Das war für die Kinder toll und das ist hat eine hohe Lebensqualität und von dort, man ist ja in 25 Minuten mit der S-Bahn, sind wir am Hauptbahnhof in Berlin. Also
wenn man dahin möchte.
Wenn man dahin möchte. Das möchte man, wenn man wieder weg kann.
Aber Potsdam hat tatsächlich eine hohe Lebensqualität. Es gibt viel Wasser ringsrum. Das mögen Norddeutsche ja sowieso gern, wenn viel Wasser in der Nähe ist.
Genau.
Fahren Sie eigentlich auch privat noch irgendwo hin oder sind das immer berufliche Reisen, die Sie unternehmen?
Nein, also diese Fernreisen, ich versuche das natürlich auch zu beschränken, aus Klimagründen versuche ich wirklich so wenig zu fliegen wie möglich. Nach Japan komme ich jetzt nicht anders. Mein Ziel, mein Traum ist, wenn die Trilogie fertig ist, würde ich gerne einmal mit meiner ganzen Familie, mit den Kindern und Schwiegerkindern nach Japan und ihnen das mal zeigen.
Unser Gehirn ist ja so ausgelegt, dass es Freude empfindet, wenn es etwas Neues lernt, haben Gehirnforscher herausgefunden.
Ach, der Komplex ist bei mir besonders groß ausgeprägt.
Offenbar. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie sich in Schreibprojekte auch sehr vertiefen. Ist das ein anderes Schreiben, ein anderer Schreibprozess beim literarischen Schreiben als früher als Journalist?
Das auf jeden Fall. Und was mich hier erstaunt hat, der Prozess bei Akiko ist ganz anders gewesen als früher. Ich habe früher immer klassische Musik gehört und konnte vielleicht so 1-2 Seiten schreiben am Tag. Jetzt höre ich überhaupt keine Musik und schreibe 5-6 Seiten. Ich bin so in der Geschichte, dass ich manchmal das Gefühl hatte, irgendjemand braucht mich als Medium. Das wollte einfach wirklich erzählt werden, Akiko.
Und jetzt ist der erste Teil der Trilogie da und Sie wollen nicht so viel auf Reisen gehen im Moment, um an den beiden weiteren Teilen zu arbeiten. Für diese kleine Lesereise alles Gute. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Annemarie Stoltenberg. Das Buch Akikos Stilles Glück ist bei Blessing erschienen und ab heute im Buchhandel überall erhältlich. Einen schönen Tag noch.